Das Ding noch zu verscheißen, ist wirklich so dämlich. Für mich exemplarisch war dieser Satz von Pavel Dotschev: Es ist super einfach, gegen Dynamo Dresden zu spielen. Wenn man das macht, dann muss man Tabula Rasa machen. Und dann hätte für mich in dem Moment der Trainer auch mitgehen müssen. Wir können nicht immer sagen, da kommt Dortmund 2, da kommen die. Die sind alle zurecht in dieser Liga. Und wir auch zurecht. Wir haben lange keinen Titel mehr geholt. Und wenn es halt das scheiß Sachs-Pokal ist, dann nehmen wir den halt mit.
Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
Ja, und da sind wir schon wieder. 7 Tage nach der letzten Folge Niki Tacker heißt es heute, Folge 55. Herzlich willkommen an euch da draußen und herzlich willkommen an den Monologmann des Fußballostens. Robi, schön, dass du da bist.
Danke für die Blumen, lieber Basti. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein mit dir. Und ich finde es auch richtig geil, zumindest in dem Fall, dass wir in der Crunch-Time, wie angekündigt, auch alle 7 Tage wieder da sind. Und ganz ehrlich, wer das letzte Fußballwochenende verfolgt hat, es gibt wirklich unendlich viel zu besprechen, selbst in diesem Einwochenrhythmus. Und ja, deswegen finden wir das gut. Und es gab ja den einen oder anderen da draußen, der sich das gewünscht hat. Und da sind wir natürlich da. Basti, wir wollen die Nummer heute aber auch nicht ganz alleine machen und haben uns jemanden, ich würde mal sagen, einen Leidensgenossen von mir dazu geholt.
Ja, genau. Wer da sein wird, wirst du uns gleich vorstellen. Aber ich finde es echt cool, dass er Zeit hat. Es wird echt eine muntere Reise. Und wir haben gesagt, hey, wir nehmen ihn auch mit, wenn es um die anderen Vereine geht. Ne? Also, dass wir wirklich dann einfach mal zu dritt durch diese ganze Folge sliden. Und das wird großen Spaß machen. Das wird auch euch gefallen, weil es ist echt ein cooler Typ. Und wer das ist, Robi, das wirst du uns jetzt vorstellen.
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir 2 so scheiß Fragen.
Humor ist sein absolutes Steckenpferd. Das bietet sich gerade aktuell aber auch an für jemanden, der bekennender Anhänger der SG Dynamo Dresden ist. Er ist aber nicht nur Fan, sondern auch Comedy-Autor, Journalist und Podcaster. Er schrieb unter anderem für 11 Freunde und OneFootball und mit seinem Podcast Drüber gehalten hatte er sich bereits 2017 den Ostfußball verschrieben und ist damit der ideale Gast für Niki Tacker. Herzlich willkommen, Kevin Albrecht.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Kevin, auch von mir ein herzliches Willkommen und Frage 1 könnte gleich wehtun, aber wie sehr fiebert ein Fan von Dynamo Dresden dem Saisonfinale entgegen?
Voller Fokus Sachsenpokal, sage ich dazu mal. Der Rest in der Liga, ja, das letzte würde ich schon dann doch gern noch gewinnen, aber ja, ich habe von dieser Rückrunde wirklich, also ich gucke mit Neid auf andere Fans und Freunde von mir aus Berlin und sehe die feiern und sehe die aufsteigen und sehe die sich um die Arme fallen und ich denke mir so, ja, mach dir mal.
Ja, ist unfassbar zum Kotzen. Ich kann selbst denen, denen ich es prinzipiell gönne, gerade so in der dritten Liga, wo du denkst, ey, Ulm, Respekt, starke Saison und so. Ich bin so abgefuckt, ich kann mich nicht für die freuen. Aber so zum Saisonfinale und zur SG Dynamo sprechen wir gleich sehr ausführlich. Für die, die dich vielleicht nicht so kennen, wie stellst du dich denn den Leuten vor, was du eigentlich beruflich machst? Also jetzt nicht der klassischen Twitter-Blase, sondern deiner sächsischen Heimat. Wenn die dich fragen, was machst du eigentlich beruflich?
Dann erkläre ich kurz, dass manche Leute, die irgendwo witzig sind, meist Leute haben, die dahinter auch witzig sind und die Leute noch ein bisschen witziger machen. Das versuche ich in besten Fällen. Gelingt hier und da mal. Aber ansonsten versuche ich einen Quatsch zu machen. Ich versuche, dass sich kein Tag im besten Fall anfühlt wie richtig arbeiten. Aber manchmal ist es dann doch schon so.
Wie ist man denn auf Knopfdruck lustig? Also wie bist du einfach auch so ein Typ, dem
die Frage stelle ich mir auch. Schon seit Jahren. Aber nee, keine Ahnung.
Also ich versuche mal bei dir irgendwie nachzuvollziehen, was du eigentlich gerade machst. Ich versuche es mal so ein bisschen. Also du machst auf jeden Fall mit deiner Kollegin Amalie Göltenburg zusammen den Podcast, da muss man sich nicht schämen. Mhm. Dann macht er dieses Format German Humor, also ist ein, ich würde mal sagen, Shortform-Videoformat, was auf Instagram, YouTube und TikTok läuft, was übrigens überragend ist. Also wenn ihr mal einen richtig beschissenen Tag habt, das kann man sich immer geben. Es ist herrlich schwarzer Humor, also mir geht das Herz auf. Ja. Aber habe ich noch was vergessen? Gibt es den Späti-Schnack noch?
Späti-Schnack gibt es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Man müsste noch mal bei OneFootball anrufen, ob die noch da sind. Ansonsten sitze ich gerade an der Late-Night-Show zur EM. Da wird was kommen, ist auch nichts Großes, aber was Schönes, glaube ich, könnte ganz gut werden. Ja, da bin ich gerade voll dabei und deswegen auch ein wenig im Stress, weil jetzt alle ganz nervös werden, einen Monat vor der EM.
Kannst du sagen, was davon macht dir am meisten Bock?
Am leichtesten fällt mir tatsächlich das ganze German Humor Ding, weil das sind wir vier Freunde und wir haben ab und zu mal Gäste oder sind bestrebt, immer noch mehr Gäste zu haben, aber das ist halt super schnell gedreht. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist die Schneiderei, aber da teilen wir uns rein. Aber das Gags schreiben und so, das ist im Prinzip mal wieder eine schöne Fingerübung, weil das was ganz klassisch Late-Nightiges hat, zumindest für den Start zu einer Late-Night-Show, weil man da ja immer so ein Stand-Up macht oder zumindest machen es das so die klassischen Late-Night-Shows. Das ist ganz schön, das macht super viel Spaß. Podcast auch, ist natürlich zweimal die Woche, ist auch manchmal, man muss auch ehrlicherweise sagen, ist manchmal ein bisschen lästig, da sich da Mittwochabend nochmal hinzusetzen, wenn man lieber in der Kneipe sitzen würde. Aber macht trotzdem Spaß, ist irgendwie frisch und schnell und so, das gefällt mir ganz gut. Ja, und ja, also ich würde ja den Job nicht machen, wenn er mir nicht gefallen würde. Aber wie in jedem anderen Job ist es so, dass es auch natürlich auch manchmal anstrengend ist.
Und dein beruflicher Bezug zum Sport, hast du gerade gesagt, ne, ist noch dieses EM-Format, was da kommen wird. Mhm. Und ansonsten bist du hauptberuflich, hast du dich aber jetzt ein bisschen vom Sport weg mehr so in die Comedy-Entertainment-Richtung bewegt, richtig?
Genau, das hat sich, also so teils steuert man das wahrscheinlich immer ein bisschen unterbewusst, aber das hat sich auch so ein bisschen mehr an Corona entwickelt, weil dann plötzlich waren die Stadien dicht. Ich habe zwar schon währenddessen für Comedy-Shows dann geschrieben, aber es hat sich dann einfach irgendwie angeboten, das bisschen auszubauen oder jetzt mittlerweile fast vollkommen darauf zu setzen. Und mein absoluter Traumjob war es immer so, Fußballreporter zu sein. Ich habe das super gern gemacht. Ich habe das 5 Jahre dann gemacht fürs Radio. Ja, war eine geile Zeit, habe viele Stadien gesehen. Aber irgendwann stellst du fest, ja, im Stadion sein super geil. Aber wenn du gerade in Stuttgart bist und deine Freunde in Berlin dir ein Foto schicken, wie sie gerade beim Italiener sitzen und mindestens das dritte Glas Wein getrunken haben, dann ist es eine Zeit lang echt okay und kein Problem und das hält man auch aus. Aber irgendwann denkt man sich so, okay, ist es nicht dann doch vielleicht irgendwie cooler, mehr einen anderen Fokus zu legen.
Robert hat es gesagt in der Vorstellung, du hattest auch mal den Podcast drüber gehalten. Mhm. Ich glaube 2017 entwickelt. Das kann man ja so ein bisschen auch in Richtung Niki Tucker Vorgänger bezeichnen. Welche Erinnerungen hast denn du daran noch und wieso gibt es den vielleicht dann auch nicht mehr?
Ich habe daran wirklich schöne Erinnerungen, weil wir sehr, sehr viele Sachen uns angeguckt haben, sehr viel in den Regionalligastadien waren, Oberligastadien waren. Man muss natürlich auch sagen, ich konnte natürlich aus einem reichhaltigen Schatz schöpfen, weil ich am Wochenende mit Aue, Dynamo, Zwickau oder Chemnitz unterwegs war. Das heißt, ich habe per se schon mal ganz viel mitbringen können und mein Podcast-Partner Tobias, der bis heute einer meiner besten Freunde ist, der war damals so Student und konnte halt dann auch am Wochenende wie 2, 3 Spiele mitnehmen und ist privat irgendwie nach Jena gefahren oder hat dann da studiert und so. Und da hatten wir halt einen richtigen krassen Fundus von Geschichten, die wir halt jedes Wochenende einfach sehr naiv und sehr frei von der Leber weg rausgeblasen haben, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum es das auch nicht mehr gibt. Ich würde auch alle Sendungen nicht mehr so machen, wie wir sie damals gemacht haben, weil sie wirklich sehr naiv und sehr frei raus waren. Aber das hat auch so ein bisschen davon gelebt. Und ich kann es ja auch sagen, das wissen ja die Leute auch, seit das irgendjemand hören, der den Podcast damals gehört hat, Tobias ist Lehrer. Und es ist nicht immer so cool, wenn man dann von seinen Schülern den letzten Gag nochmal um die Ohren bekommt. Wobei er damit, glaube ich, super klarkommt. Aber ich habe mich dann so ein bisschen davon wegentwickelt, er auch. Und dann war es für uns beide irgendwann der Punkt zu sagen, okay, das war es jetzt, war eine geile Zeit, aber ja.
Ja, zumindest hast du uns dann auch die Möglichkeit gegeben, hier so ein, sagen wir mal, Nachfolgeformat, auch wenn es ganz anders aufgesetzt ist, ist ja thematisch das Gleiche. Und ich glaube, was uns dahingehend eint, ist, dass der Ostfußball irgendwie was Besonderes ist, was Geiles ist. Und dass es immer wieder Spaß macht, irgendwie eine ganz besondere Region zu repräsentieren. Das merken wir auch gefühlt mit jedem Gast, dass die echt Bock drauf haben. Und wahrscheinlich sagen sie dir im Ruhrpott auch, dass die Region besonders ist, mir schon klar. Aber gerade durch die deutsch-deutsche Geschichte ist und bleibt es einfach ein besonderes Thema. Und wir hatten es dir ja schon angedroht im Intro. Mit dir müssen wir natürlich über Dynamo Dresden sprechen.
Dop, dop, no. Mehr dop, dop.
Wir nehmen jetzt heute am Dienstag auf. Und Dynamo hat endlich wieder einen Stanislav im Tor. Mhm. Nach Tschetschessow gibt es jetzt Tim Stanislav. Was aber nach wie vor fehlt, ist ein Sportchef und ein Trainer. Jetzt nehmen wir mal an, du hättest bei Dynamo was zu sagen. Wen würdest du denn holen?
Bei Sportchef muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich wirklich überfragt. Also natürlich hat man so die romantische Vorstellung, ach, könnte das nicht nochmal irgend so ein Typ sein, der so in die Art wie Ralf Minge agiert, der sowohl gute Kontakte hat, wie auch Herz, nicht dumm ist, sondern so ein bisschen auch weiß, wenn er was nach außen spricht, was das bewirkt, den Verein ein bisschen zusammenbringt. Ich glaube, das wäre jetzt aktuell so ein bisschen die größte Aufgabe, den Verein wieder ein bisschen zusammenzukriegen, weil ich da schon eine gewisse Spaltung irgendwie spüre. Und vor allen Dingen den Spielern ein Gefühl zu geben, so, ey, wir arbeiten gemeinsam an was. Und ich glaube, dass alle, die damals unter Ralf Minge Spieler waren, oder zumindest natürlich meist immer die, die spielen, aber ganz viele sehr, sehr gut über ihn reden, so habe ich es zumindest mitbekommen, weil der natürlich auch so eine Art Vaterfigur war. Nicht umsonst hat man ihn den Paten genannt, natürlich so ein bisschen auf sein Aussehen referieren. Aber ich habe mich total mit dem identifiziert. Das konnte ich jetzt seit, irgendwie, keine Ahnung, wann kam Ralf Becker, vor drei, vier Jahren. Also Ralf Becker hat für mich eine Identifikationswirkung von nichts. Und von daher bin ich da sehr froh, dass der sowieso weg ist. Habe aber keine Ahnung so richtig, wie man das besetzt. Marcel Rosgoni, habe ich gesehen, ist in der Verlosung. Also überzeugt mich gern von was anderem. Die großen Referenzen kann ich bei ihm jetzt noch nicht erkennen. Muss ja nichts heißen. Kann trotzdem ein guter Sportdirektor sein. Aber trainermäßig, ja, sind ja jetzt auch ein paar in der Verlosung drin. Finde ich alle nicht uninteressant. Tobias Schweinsteiger finde ich irgendwie interessant. Auch der eine von Freiburg. Ja, man wird sehen.
Du hast ganz kurz, wenn ich kurz reinspringen darf, du hast gesagt, bist jetzt nicht so wahnsinnig traurig, dass Ralf Becker weg ist.
Nee.
Die Auffassung teilen viele, die relativ nah an Dynamo Dresden dran sind.
Genau.
Wie fandst du denn den Zeitpunkt?
Ja, okay, ich glaube, dafür gibt's keinen so richtigen Zeitpunkt, weil du musst ihn da theoretischerweise entlassen, um so ein bisschen noch Möglichkeiten haben zu planen. Weil sonst wären wir nämlich in dieselbe Ralf-Becker-Situation gekommen wie vor, glaube ich, 2 Jahren nach dem Abstieg, dass man ihn quasi, das wurde nicht genauso kommuniziert, aber man hat es so ein bisschen gesprochen, behalten hat, aus Mangel an Alternativen und irgendjemand musste diese neue Saison planen. So, und dann ist er halt geblieben. Von daher, man wollte sich ja eigentlich, glaube ich, damals schon von ihm trennen und dann ist er, man muss sagen, er hat ja nicht nur schlechte Sachen gemacht, das muss man auch ehrlicherweise zugestehen. Aber so die Entwicklung der letzten Jahre war jetzt nicht unbedingt, dass man gesagt hat, boah, wir reißen jetzt hier die Welt ein, obwohl wir ja letztes Jahr ein sehr gutes Jahr gespielt haben, aber halt leider immer nur jeweils in der Halbserie. Dieser Zeitpunkt, also wenn man das macht, dann muss man Tabula Rasa machen. Und dann hätte für mich in dem Moment der Trainer auch mitgehen müssen. Und ich hätte ungern Recht behalten, aber alle haben es seit Monaten gesagt. Oder zumindest ein großer Teil des Vereins. Und wo stehen wir jetzt da? Die Kritiker dieser ganzen, oder sind mal die Befürworter von Markus Anfang, sagen natürlich, es liegt trotzdem nach einer Mannschaft. Das mag auch zum Teil stimmen. Aber wir haben zu spät reagiert. Das ist einfach Fakt.
Und du bist ja jetzt also noch näher dran als Robi, glaube ich, an Dresden. Es ist ja schon auch jetzt der Fall. Jetzt wird wahrscheinlich zuerst der Trainer, dann der Sportchef vorgestellt. Du hast mit Ralf Becker und Markus Anfang auch welche, die quasi nicht so richtig jetzt wirklich aus dem Osten kamen. Dieser ganze Ablauf jetzt in diesem halben Jahr, ist der typisch Dynamo Dresden?
Naja. Wenn man auf das Chaos, also wenn man das Ganze jetzt so als Chaos beschreiben möchte, dann ist das natürlich typisch Dynamo Dresden. Aber ich glaube, dass der genauso ein Bielefeld-Fan sagen würde, diese Halbserie noch zu verkacken, das ist typisch Arminia Bielefeld. Das haben die genauso erlebt. Es kostet mich maßlos an, dass wir so dämlich sind. Es hat so ein bisschen mit ein paar Dresdner Strukturen zu tun, dass wir das so an die Wand gefahren haben, dass wir manchmal, ich meine, ein mitgliedergeführter Verein finde ich absolut geil und das ist absolut das, worauf ich mich einigen kann. Und ich möchte auch nicht, dass es anders ist. Natürlich brauchst du aber trotzdem eine Handlungsschnelligkeit und du musst, wenn du Entscheidungen fällen willst, dann musst du die auch manchmal ein bisschen eher treffen, als quasi durch viele Gremien sie laufen zu lassen. So, und das weiß auch jeder in Dresden, dass das natürlich manche Sachen einfach auffällt. So, und dann wiederum in anderen Fällen geht es dann ganz schnell. So, dann gab es jetzt plötzlich dann keinen mehr richtig, der den Trainer entlassen wurde. Dann wurde es dann doch irgendwie gemacht, eben die Geschäftsführung. Es ist ein Durcheinander. Es ist typisch Dynamo, aber es ist auch typisch viele andere Vereine, ne? Und auch, ich finde es zwar gut und es steht, glaube ich, auch in der Ausschreibung, dass wir jetzt jemanden suchen mit Lokalkolorit. Das ist auch immer toll, dass es Ralf Minge hatte. Und so gerne ich das hätte, dass es jemand aus Dresden ist und dass es Ulf Kirsten ist. Ich glaube nicht, dass Ulf Kirsten das wird. Und ich glaube auch nicht, dass er das überhaupt will. Aber jemand zu haben, umso besser. Aber es ist auch zwingend kein Nuss. Ich will Leute haben, die einen professionellen Verein führen und die verstehen, was in dieser Mannschaft tickt, was in diesem Verein tickt und was da drin schlummert. Aber es auch nicht immer die Geschichte so hochhängen und sagen, boah, wir sind die Geilsten und wir gehören ja eigentlich gar nicht in diese Liga. Wir gehören leider aktuell genau in diese Liga, weil wir scheiße sind. Aktuell zumindest.
Ja, leider richtig, unglücklicherweise. Und du hast jetzt schon im Prinzip dich auf Ursachenforschung begeben oder auch gesagt, naja, die Struktur, wie sie ist, hat ganz, ganz viel für, aber eben auch, was so Umsetzungsgeschwindigkeit hat und Handlungsschnelligkeit, hat eben auch ein paar Haken. Aber wir müssen nochmal dahin gehen, wo es wehtut und vor allem vielleicht auch für die Leute nochmal. Also wir haben das ja alles, die sich mit dem Verein beschäftigen, alles tausendmal gehört und es tut auch am tausendstmal noch weh, aber für die HörerInnen da draußen, die jetzt nicht irgendwie jeden Tag Dynamo Dresden verinnerlichen, muss man das einfach nochmal kurz mal mitgeben. Also nochmal einen kurzen Rückblick, der wehtut. Also 4 Tage vor Weihnachten gab es einen 1:0 Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld. Das war dann schon der 20. Spieltag und wir hatten zu dem Zeitpunkt 10 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsrang. Und seit dem letzten Samstag und einem Sieg in Unterhaching steht wiederum fest, dass Dynamo nicht mal über die Relegation eine Chance haben wird, in die zweite Liga aufzusteigen. Da fragen sich natürlich jetzt alle, inklusive gefühlt allen Funktionären, Spielern etc., wie zur Hölle konnte das schiefgehen?
Also wir sind ja die Erfinder von große Vorsprünge noch verspielen, aber also wir haben jetzt einfach mal eine gesamte Bayer-Uerdingen-Saison gespielt. Und das ist natürlich, es ist wirklich sehr überspitzt jetzt, aber das Ding noch zu verscheißen, ist wirklich so dämlich. Du hättest ja aus der Rückrunde, und die wirklich alle anderen wollten, dass wir aufsteigen. Die haben sowas von für uns gespielt. Keiner wollte in dieser Liga hoch. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, selbst der Tabellenerste hat gerade so einen Zweierschnitt, wenn überhaupt. Und in diese Saison nicht aufzusteigen, deswegen auch Leute, die mir gesagt haben, ja, dann behalten wir Markus Anfang, dann steigen wir nächstes Jahr auf. Das wird nicht mehr so leicht wie in dieser Saison. Das war die einfach, also punktemäßig, natürlich sind alle Spiele schwer, völlig klar, aber das wird punktemäßig die einfachste Saison aufzusteigen. Du musst nur wirklich einen sehr geringen, wir hätten nur einen sehr geringen Punkteschnitt in der Rückrunde holen müssen, weiß ich. Keine Ahnung. 20, 25 Punkte, dann wären wir oben gewesen, ohne Probleme. Und das noch an die Wand zu fahren, war schon ziemlich dumm. Ich glaube aber, dass das, und ich will jetzt wirklich nicht sagen, ich habe selten recht mit einer fachlichen Expertise in Sachen Fußball, aber wir haben schon in der Hinrunde dagestanden und haben gesagt, ey, wir gewinnen hier gerade Spiele, die darfst du normalerweise nicht gewinnen. Und das hat so ein bisschen über vieles hinweggetäuscht.
Was natürlich auch so ein bisschen durch die Medien oder durch die Fans, durch die Foren geht, sind so die Gründe dafür. Es sind dann immer wieder die Themen, natürlich Riesenthema Chancenverwertung. Es gibt ja auch, also wenn ich nur an diesen Moment gegen Dortmund 2 denke, Niklas Hauptmann trifft quasi vor halbleerem Tor den Pfosten und im Gegenzug kriegst du so eine Gurke rein, verlierst dieses Spiel, hätte und so weiter, wissen wir alle. Aber Thema Chancenverwertung wurde ja dann auch zu einem. Aber natürlich auch irgendwie Markus Anfang und kein Plan B. Also das hörst du jetzt auch gefühlt in allen Diskussionen, dass dieser Plan B fehlte und die Trainer irgendwann Dynamo ausgecoacht hatten. Mhm. Wann hattest du denn das Gefühl irgendwie, ey, das kann hier echt noch schiefgehen?
Also für mich exemplarisch war dieser Satz von Pavel Dotschev, es ist super einfach, gegen Dynamo Dresden zu spielen. Und Pavel Dotschev ist absoluter Drittliga-Trainer-Fuchs, dem machst du so schnell nichts vor und der weiß auch, wie man so eine Mannschaft bespielt. Aber zu einem Zeitpunkt, wo Aue wirklich, ich glaube, noch im unteren Tabellendrittel war und wir im Ober, also wirklich noch oben mit dabei, voll mit dabei, dass dir das der gegnerische Trainer sagt, ist ein Armutszeugnis. Wirklich. Also dann musst dir mit einer Mannschaft, und ich glaube, die Mannschaft hat Qualität, ich glaube, dass da auf jeden Fall was drin schlummert. Sie haben es ja schon auch zu Genüge gezeigt. Aber dies so ausrechenbar zu machen als Mannschaft, dass Leute im Prinzip sagen, oh, gegen Dynamo Dresden, na, da wissen wir genau, was wir machen. Die lassen wir jetzt mal ein bisschen anrennen und dann hauen wir 2, 3 Dinger hier rein. Erstmal machen sie die Dinger vom Tor eh nicht und zweitens sind die Chancen, die sie rausspielen, vielleicht gar nicht so gefährlich, wie sie selber immer sagen. Also das war so ein Moment, wo ich dachte, jetzt könnte es eklig werden.
Ja, zumal man ja dann auch noch ein weiteres Thema hat, wo ich bis heute verwundert bin, dass man das auch nicht dem Trainer respektive dem Trainerteam zuordnet und was jetzt gerade in den letzten Wochen auch nochmal rausgekommen ist. Offensichtlich, und ich weiß nicht, ob das so eine, ich sitze im Stadion und ich sitze vorm Fernseherperspektive ist, Basti, vielleicht kannst du dazu was sagen, aber Fitnesslevel bei Dynamo Dresden scheint jetzt auch irgendwie ein schwieriges Thema zu sein. Jetzt kannst du sagen, wenn du mental einfach so viel Stress in der Birne hast, wie sie ja offensichtlich hatten und auch offenkundig zugegeben haben, wirkt sich das vermutlich auch noch auf die Beine aus, aber es ist ja krass. Auch jedes Mal, die letzten Spiele, die ich im Stadion war, es war so offensichtlich für jeden im Stadion. Und da musst du dich ja auch irgendwann mal fragen, ob das nicht eine Konsequenz hat. Ja, ich kann mich erinnern, dass bei Dortmund immer jahrelang die Diskussionen waren wegen zu viel Muskelverletzung und so. Aber so offensichtlich bei einem Fußballverein mit den Bedingungen, dass die hinten einknicken, fand ich krass.
Also Kevin, das ist hier öfter so. Robi stellt eine Frage, beantwortet sie sich dann selber und das ist ein kleiner, es ist ein kleiner Monolog. Er hat aber wenigstens so getan, als würde er mich fragen. Deswegen nutze ich die Chance, auch kurz was zu sagen.
Ja, bitte.
Robi, ich weiß, ich habe es auch lange so gesehen, aber es ist dann in der Tat so, dass der Kopf einfach der entscheidende Muskel beim Fußball ist. Und du siehst siehst es ja, du siehst es jetzt auch bei Union. Union läuft jetzt auf einmal auch nicht 7 Kilometer mehr. Also es hemmt einfach, du beschäftigst dich dann mit anderen Sachen und du bist dann einfach nicht mehr so schnell im Kopf. Und deswegen gerade so befreite Mannschaften wie dann vielleicht Verl haben diesen Vorteil. Es hört sich immer leichter an, aber ich glaube nicht, dass in der dritten Liga jetzt bei den 20 Mannschaften der Fitnessunterschied irgendwo eine Rolle spielt. Die werden alle auch ungefähr gleich trainieren. Die werden alle gute Fitnesstrainer haben, die sich auch untereinander austauschen. Die wissen alle, was sie machen. Und am Ende, glaube ich, ist das Mühe, aber das ist nicht das Entscheidende, weshalb Dynamo Dresden es nicht geschafft hat.
Endlich sag's mal, hat mal jemand Ahnung hier. ich wollte nur noch kurz daran erinnern, als wir 2011 aufgestiegen sind unter Ralf Lohse dann und vorher Matthias Mauch, da haben die Spieler selber gesagt, der hat uns so geschliffen vorher, das war vielleicht auch mal ein bisschen zu krass, aber wir konnten in den letzten Spielen sowas von die entscheidenden Meter noch und teilweise bis in die 120. Minute gehen. Das hast du der Mannschaft angemerkt. Es hat da an anderen Stellen gehapert, aber das war eine ähnliche Situation. Man hat das ein bisschen auch verglichen. Wir hätten ja quasi wieder auf dem Weg zum Aufstieg wieder wie 8 Spieltage vorher den Trainer gewechselt. Und da hatte aber Matthias Mauch offensichtlich, und das haben sie ihm dann alle hoch angekreidet, eine Grundlage gelegt. Man muss auch sagen, dass wir kamen mit einer ganz anderen Mannschaft dahin. Das waren ja teilweise auch so Viertliga-, Drittliga-Kicker. Das kann man jetzt mit der letzten Mannschaft nicht vergleichen. Aber das wurde dann immer hochgehalten. Das kann ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Ich sehe das aber auch, gebe dir absolut recht, da hängt es vielleicht eher in Sachen Einsatz und an anderen Punkten.
Okay, haben wir ja einige Punkte so ein bisschen abgearbeitet. Fitnesslevel haben wir jetzt auch verstanden, ist offensichtlich nicht die Hauptursache, wie vom pöbelnden Stadiongänger und vom TV-Sitzenden. Aber trotzdem, du hast das vorher eben schon mal gesagt, im Zusammenhang auch mit Ralf Becker, ich habe mich schon manchmal gefragt, in dieser Struktur, in diesem Aufsichtsrat, fehlt es da nicht trotzdem an sportlicher Kompetenz, selbst wenn du jetzt wieder einen Sportdirektor verpflichtest und selbst wenn du sagst, Ulf Kirsten hat diese beratende Funktion, frage ich mich schon manchmal, ob es die dann nicht doch noch braucht, ob es nicht mehr sportliche Kompetenz in einem Sportverein wie Dynamo Dresden braucht.
Ja, also natürlich gibt's ja gewisse, also Fangruppen oder sagen wir, gewisse Aufsichtsratmitglieder sind von Fangruppen jetzt zumindest protegiert oder es wird auf einen Vorschlag gemacht, steht ja immer im ZO irgendwie drin, wie die Kandidaten eingeordnet wurden. Und das finde ich auch tatsächlich sehr wichtig, dass man so ein bisschen die Leute ein bisschen einordnen kann. Aber da kann man ja auch mal drüber nachdenken, und das gab es ja natürlich auch schon, da Leute mit reinzuholen, die vielleicht ehemalige Dynamo-Spieler sind oder sonst irgendwelche Leute, die ein bisschen enger mit dem Fußball verzahnt sind, darüber kann man sicherlich nachdenken. Es ist ein Aufsichtsratsgremium, ne? Wir erwarten manchmal ganz oft von einem Aufsichtsrat eine gestaltende Wirkung. Das ist er aber nicht. Also leider ist es dann manchmal dann doch so, dass er dann wirklich aktive Entscheidungen fällen muss. Aber es ist eigentlich ein Aufsichtsratsgremium. Das ist so ein bisschen manchmal schwierig im Organigramm, sage ich jetzt mal so. Ist aber so, wenn du keine wirkliche sportliche Führung unter dem Aufsichtsrat mehr hast, dann kommst du halt in richtige Probleme, wenn es dann mal mit dem Trainer auch parallel hapert.
So wie jetzt gerade quasi.
Exakt das. Exakt das ist gerade passiert.
Und würdest du dir jetzt als Fan oder dann auch ja enger Begleiter dort mal eine Veränderung wünschen? Also ich sage mal so, es sind ja auch 9 Leute, glaube ich, im Aufsichtsrat, ne?
Oh, schwere Frage. Also ich glaube, es haben sich ja schon viele Leute darüber wirklich Gedanken gemacht, wie man dieses Organigramm irgendwie organisiert im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist sicherlich nicht immer das Vorteilhafteste. Ich bin aber trotzdem auch froh, dass wir das haben, dass wir ein mitgliedergeführter Verein sind. Was ich mir manchmal wünschen würde, wenn ich mal so an meinen eigenen Verein und an alle Strukturen drumherum irgendwie eine Bitte oder wenn mich da irgendwie aus völlig unerfindlichen Gründen mir da jemand zuhört. Was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass man, also ich finde Wagenburg-Mentalität und sagen, ey, wir sind die, wir lassen uns auch nichts erzählen und da ist die Presse ist scheißegal und die sind scheißegal. Ja, ja, gut, okay. Aber vielleicht haben die manchmal Punkte, die stimmen. So, und dann kann ich nicht immer sagen, ja, also jegliche Kritik am Verein, das ist gegen den Verein. Ich glaube nicht, dass es so ist. Und ich glaube, dass Leute, die manchmal kritische Punkte anmerken, durchaus gehört werden sollten. So, das wird zum Teil ja auch gemacht, das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, da ist in den letzten 2-3 Jahren ein bisschen sehr das Ding eingezogen, das sind wir und sonst ist alles scheißegal. So, und damit sind wir offensichtlich nicht gut gefahren. Also ich muss nicht drauf hören, was irgendjemand von außen reinschreibt. Muss ich nicht machen, sollte ich auch nicht machen bei jedem Scheiß. Aber hier und da mal sagen, ich glaube, da hat er recht. Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken. Fände ich gar nicht so dumm.
Wahre Worte, Kevin. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Aber wir müssen wohl oder übel in das dritte Drittliga-Jahr in Folge gehen.
Ja.
Und du hast eben schon gesagt, so einfach hochzugehen, wie es dieses Jahr war, wird es wohl so schnell nicht mehr werden. Das bringt mich unweigerlich zu der Frage, wie groß ist deines Erachtens die Gefahr, dass Dynamo so ein bisschen zum HSV der dritten Liga mutiert?
Wenn wir es noch dreimal ansprechen, dann wenn sogar wir schon darüber reden. Ja. Ja, also was der HSV und Dynamo Dresden gemeinsam haben, ist ein sehr großer Stolz, und das auch zu Recht, sind beides große Vereine, die zu Recht auf ihre Historie stolz sind. Das Problem ist, dass beide wirklich begreifen müssen, und das fällt mir schon länger auf, dass du davon wirklich gar nichts kaufen kannst. Und wenn wir gegen Ferl spielen, und genau, ich habe genau denselben Gedanken, ich stehe im Block und denke mir so, Alter, wir spielen gegen Ferl, warum schießen wir nicht aus dem Stadion? Noch dazu habe ich sie spielen sehen und wir schießen sie nicht aus dem Stadion. Wo ich mich wirklich frage, diese Mannschaft, da kannst du nicht zu Hause verlieren. So, und dann spielen wir aber gegen Ferl, aber die machen da auch eine gute Arbeit, generell, jetzt nicht in dem Spiel, aber gewinnen trotzdem gegen uns. Aber wir können nicht immer sagen, da kommt Dortmund 2, da kommen die, die sind alle zurecht in dieser Liga und wir auch zurecht. So, und da musst du alles reinwerfen, gegen so eine Mannschaft zu gewinnen. Und dann kannst du vielleicht irgendwann in 4, 5 Jahren, wir wollen ja alle den Union Berlin Weg gehen. Wie hat Union Berlin das geschafft? Mit absoluter Bescheidenheit und mit wirklich konsequenten Arbeiten. Und in Dresden, es ist leider so, und das macht ja auch Dresden ein bisschen aus, wir gewinnen 5 Spiele und denken, also weit weg ist sicher bis zum Europacup, und verlieren 5 und sagen, okay, jetzt sind wir eigentlich schon in der Oberliga. Ist ja auch geil, ne? Also ich würde auch nicht Fan eines anderen Vereins sein, weil ich will ja das hoch und runter. Das hast du halt in Köln, in Hamburg und in Dresden.
Ich würde jetzt Dynamo auch bewusst nicht irgendwie mit Heidenheim, Kiel oder Augsburg vergleichen wollen. Wir hatten letztens Christian Arbeit hier bei uns im Podcast, der meinte dann, dass es schon bei Union auch einfach ein Vorteil ist, dass du nicht 20 Ex-Nationalspieler auf der Tribüne sitzen hast, die wissen, wie heutzutage noch alles besser gehen würde. Ist das aus deiner Sicht vielleicht dann auch so im Vergleich zu Magdeburg auch so ein Grund, warum sich Dresden so schwer tut?
Also ich würde jetzt wirklich unseren großen Ex-Spielern da wirklich, also das ist vielleicht hier und da mal, da gibt es mal einen Kommentar bei der Bild, wenn ich aber als Mannschaft nicht in der Lage bin, das auszuhalten, dann habe ich ganz andere Probleme. Das ist einfach so. Klar, es ist immer dann, vielleicht ist da mal ein junger Spieler, der sich davon mal beeinflussen lässt, dann brauche ich aber einen starken Trainer, wie zum Beispiel, und solche Diskussionen gab es nie unter, und ich will nicht immer den Namen sagen, aber solche Diskussionen gab es nie unter Uwe Neuhaus. So, der hat das alles weggeblockt. An den hat sich gar keiner herangetraut. Die haben zwar alle eine super krasse Expertise, und so, das wissen die alle auf der Tribüne, und die haben x100 Länderspiele, völlig richtig, aber da hat keiner Uwe Neuhaus reingeredet, wie er irgendwas machen soll. So, ich erwarte, dass ein Trainer sowas in der Mannschaft auffängt und sagt, das spielt für uns überhaupt keine Rolle. Wir haben unseren Weg und den gehen wir konsequent. Kann ein Punkt sein, sicherlich kein entscheidender.
Ich glaube, die Vergleiche, die werden logischerweise immer angezogen. Ja, wir haben es jetzt mal mit Union, mit Magdeburg, mit HSV und so. Aber ich finde es gut, dass du sagst, ja, hey, realisiert mal die Gegenwart. Ja, und es ist natürlich nicht immer so leicht, die Gegenwart zu akzeptieren. Und so ein Verein kommt ja auch über die Tradition, über die Historie. Und natürlich kriegst du das dann immer aufs Brot geschmiert. Und ich finde auch geil, dass wir im Leitbild zu stehen haben, wir haben einen Traum. Und dass man irgendwann am Ende des Tages nochmal sagen kann, die 100 Europacup-Spiele machen wir nochmal voll. Auch wenn das utopisch weit weg klingt im Tagesgeschäft. Aber ja, Tagesgeschäft ist ein idealer Segway, um mit dir auch über das Tagesgeschäft zu sprechen, der anderen Vereine im Fußball Osten. Wir haben es gesagt, du hast aus der Vergangenheit deine Expertise, du hast sie über drüber gehalten gehabt und auch über deine Reportertätigkeit. Und üblicherweise splitten wir das immer so ein bisschen, dass wir unser Gastinterview haben und dass Basti und ich dann ein bisschen durch das Tagesgeschäft gehen. Aber wir wären ja blöd, wenn wir jetzt den dritten Mann hier im Bunde da nicht mit reinziehen würden. Und ich würde sagen, weil wir sie eben schon hatten, sprechen wir doch mal über Union Berlin.
Habe ich gerade bei euch auf eurer Insta-Seite, die ich sehr empfehlen kann, habe ich gerade eine Statistik gesehen, wie Union nicht absteigen kann. Und da muss man wirklich sagen, da wäre es ja schön blöd, wenn sie das verkacken. Und wenn sich damit jemand auskennt, dann kann ich nur sagen, viel Erfolg nach Köpenick.
Ja. Es gab ja dann den aus meiner Sicht auch überfälligen Trainerwechsel. Trainereffekt kann man jetzt sagen, gab es irgendwie auch, fürs nach 20 Minuten in Köln. Ja, und dann gefühlt hat Köln-Müngersdorf nochmal gewirkt. Also ich kam, glaube ich, nach Hause bei 2-1, habe dann mal noch ein bisschen Konferenz eingeschaltet. Das war das einzige Spiel, was halbwegs noch anzubieten war. Der Rest war 1-1 und ganz, ganz grau. Und dann ist in Köln irgendwie wieder was passiert. Jetzt würden die wahrscheinlich sagen, es geht nur in Köln, aber es würde dir jeder erzählen, wo es passiert, ne? Auch in Bielefeld. Aber sie sind noch da, oder der FC Köln ist noch da. Und Kevin, du hast angesprochen, das Bild bei Instagram zeigt aber auch, dass Union Berlin sogar noch direkt absteigen kann, Robi. Womit rechnest du?
werde ich hier gleich mal gegrillt. Meine These ist, und das war sie tatsächlich auch schon vor dem Spieltag, dass Union, glaube ich, auf Platz 16 landet und es dann aber besser macht als Hertha BSC vor zig Jahren und sich hoffentlich gegen Fortuna Düsseldorf durchsetzt. Das ist meine These am Ende des Tages. Aber so wild, wie die Ergebnisse an den letzten Spieltagen immer sind, und das ist ja in allen Ligen so, ja, wir werden auch gleich noch über potenziellen Drittliga-Aufsteiger sprechen, was da eigentlich kaputt ist, kann da wirklich vieles passieren. Aber den direkten Abstieg mit Köln holt auch noch die 4-Tore-Tordifferenz auf, kann ich mir fast nicht vorstellen. Weil auch wenn er selbst verletzt fehlen wird, aber Frank Schmidt hat ja Ehrenmänner da in Heidenheim und deswegen werden die hoffentlich auch nicht abschenken. So wie Sandhausen zum Beispiel.
Und sehen wir dich dann an der Alten Försterei, Robi, zur Relegation? Weil du bist ja eigentlich so ein Highlight-Gänger.
Sagt der Mann, der sich eigentlich nur ungern aus den VIP-Bereichen rausbewegt. Selbstverständlich würde ich versuchen, mir dieses Highlight zu geben. Und über die Relegation haben wir ja auch schon ganz ausführlich gesprochen, wie beschissen das eigentlich ist. Und du siehst ja jetzt schon an den letzten Spieltagen, wie viel Druck da eigentlich ist und wie wenig das mit Fußball zu tun hat. Und ob du dann noch dieses Brot und Spiele am Ende der Saison brauchst, ich denke, nein, das brauchst du nicht. Nichtsdestotrotz alleine schon in fachlicher Verantwortung für diesen Podcast würde ich da wahrscheinlich aber hingehen. Kevin, wie ist eigentlich mit dir? Sieht man dich eigentlich auch mal in der Alten Försterei?
Da hat man mich schon gesehen. Da gehe ich manchmal, also schon zu Zeiten haben sie noch zweite Liga gespielt. Da bin ich auch mal in den Heimbereich gegangen. Auch quasi aus Recherchegründen. Und weil ich muss sagen, auch als Dynamo Dresden-Fan kann ich das anerkennen. Das ist eine geile Stimmung da. Das ist, macht Spaß. Ist, obwohl man dieses, ich will es gar nicht so sehr bemühen, aber es hat so ein bisschen diesen Ostfußball-Flair. Und die haben das irgendwie, die haben das klug und gut gemacht. Und da sind schlaue Leute am Werk, die quasi generell mal so diesen Verein wie bestimmen. Und es macht Spaß, da zum Fußball zu gehen. Und ich war auch schon mit Bayer Leverkusen im Auswärtsblock.
Wie konnte es denn dazu kommen? Die Story musst du jetzt nochmal heute kurz erzählen.
Eine sehr gute Freundin von mir ist Bayer Leverkusen-Fan und kennt natürlich auch alle Leute, die quasi Verbindung haben von Dynamo Dresden und Bayer Leverkusen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, ist in Berlin, da fahren wir jetzt mal hin. Und das war ein sehr interessanter Blick mal in eine andere Kurve. Und ich habe mich da auch schon, das kommt dazu, wenn man in der Medienbranche arbeitet, ganz klassisch mal einladen lassen da in so eine VIP-Loge und habe mir das mal angeguckt. Muss sagen, war okay. Dann doch wieder das nächste Mal wieder Block.
Basti, was denn deine These? Also deine Affinität zu Stehplätzen kenne ich, aber was denn, wenn wir nochmal zum Sportlichen zurückkommen, kriegt Union jetzt die große Flatter oder ziehen sie es am Ende doch noch oder was macht die Konkurrenz? Wir sind ja hier auch bekannt für unglaublich starke Prognosen.
Ja, also ich wollte nochmal einwerfen, dass bei Bayer Leverkusen und Dynamo Dresden ich irgendwie sofort an Jens Melzig denken muss. Das war mir hier noch wichtig. Union wird gewinnen gegen Freiburg. Also ich war überzeugt davon, dass Union es echt schwer haben wird. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt sage, aber ich glaube, dass Union zu Hause nicht gegen Freiburg verliert. Für Freiburg geht es um relativ wenig. Christian Streich-Thema ist so letztes Spiel. Ich glaube, die haben alle andere Sachen im Kopf. Ich sage, Mainz gewinnt in Wolfsburg, aber ich glaube auch nicht, dass Köln in Heidenheim gewinnt. Dafür sind sie einfach zu schwach jetzt in der Gesamtheit. Und daher bin ich davon überzeugt, dass Union nicht verliert. Und das reicht ja dann schon, um auf dem 16. Platz zu bleiben. Aber ich bin bei dir. Es gibt Relegation. Boah, aber ich habe Düsseldorf jetzt mal gesehen, auch in Kiel. Also das ist mindestens mal auf Augenhöhe. Also ich sehe sie da noch nicht an Düsseldorf vorbeiziehen. Also das sehe ich 50-50.
Fangen wir den Dritten in der Runde auch noch, Kevin? Du nickst?
Ich kann Union nur raten, mit allem, was sie haben, in der Relegation zu vermeiden. Um es mit den Worten meines lieben Freundes Jens Umbreit zu sagen, Relegation braucht kein Mensch. Es ist wirklich die absolute Hölle. Und als ich da schon geschwitzt habe, ja.
Kann ich als Dynamo Dresden-Anhänger absolut bestätigen. Selbst die Male, wo wir es gezogen haben, haben mich, glaube ich, mindestens 5 Jahre ältern lassen. Und Relegation ist ein guter Übergang, weil ich habe vor ein paar Wochen hier im Podcast mal gesagt, die Relegation noch zu erreichen, wäre für Hansa Rostock wie eine deutsche Meisterschaft. Puh, also wie sehen wir dann das Saisonfinale? Also auch da haben wir entsprechende Crunch-Time-Grafik vorbereitet. Da ist es ein Ticken einfacher, weil da geht's nur um das Duell mit meinem Lieblingsverein Wien Wiesbaden. Und ich glaube aber trotzdem noch daran, dass Platz 16 drin ist, weil ich glaube daran, dass Hansa das zu Hause ziehen kann gegen Paderborn. Und dann ist ein bisschen absurd aus Fansicht gedacht, aber St. Pauli wird helfen. Und ich habe schon einige Freunde, die mir dann geschrieben haben, gesagt, ja, hier St. Pauli und so. Wir müssen aber ein bisschen davon wegkommen, dass eine Profifußballmannschaft sich nur ein Hauch dafür interessiert, wie verfeindet die Fanlager zweier Mannschaften sind. Ja. Das sind Profis. St. Pauli will hoffentlich diese Radkappe noch haben und dafür müssen sie gewinnen oder zumindest, glaube ich, mindestens ein Unentschieden ziehen. Und ja, deswegen ist meine These im Saisonfinale, dass Hansa sich auf Platz 16 quält. Und jetzt ihr.
Und keine Mannschaft würde einfach so ein Punktspiel abschenken, wie Beweisstück A, Borussia Dortmund gegen FSV Mainz. Stimmt. Ja, nee, sehe ich aber ganz genauso. Ich glaube, die interessieren sich dafür nicht. Und man muss ja auch sagen, da geht's ja in den Spielerkarrieren um so viel, um sich präsentieren. Jetzt kriegen vielleicht nochmal Leute am Ende der Saison vielleicht nochmal die Chance, sich irgendwie noch ein bisschen anzubieten, entweder für die nächste Saison oder für andere Vereine, wenn sie nicht mehr in die erste Liga genommen werden. Von daher glaube ich da auch nicht, dass da irgendwie locker gelassen wird.
Basti, deine These?
Am Ende geht es ja auch um Kohle. Ja. Also es gibt da, jeder Zweitligaspieler hat mindestens irgendwie eine vierstellige Prämie im Vertrag stehen für einen Zweitligasieg. Deswegen glaube ich, dass St. Pauli zumindest nicht verliert in Wiesbaden. Ich glaube aber nicht, dass Hansa Paderborn schlägt. Also ist jetzt so mein Gefühl. Ich hätte total Bock drauf. Ich würde total dann feiern, dass sie in der Relegation dann irgendwie es irgendwie packen, aber ich habe den Glauben ehrlicherweise verloren, tut mir total weh. Also noch schlimmer ist dann der Gedanke an die Relegation SVW in Wiesbaden gegen Jahn Regensburg. Also nicht nur, dass ich den Fernseher nicht anmache, ich zieh, glaube ich, sogar den Stecker raus.
Und das habe ich letztes Jahr schon bei Wiesbaden gegen Bielefeld gedacht.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gönne wirklich Hansa nichts Schlechtes. Ich habe da auch viele Freunde, die es mit Hansa halten und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal rein eigennützig denke, wir sind jetzt in der dritten Liga geblieben, aber warum sollen wir nicht immer wieder gegen Hansa Rostock spielen? Also soll die zweite Liga doch langweilig werden, wie sie will. Wenn die dritte Liga geil wird, solange wir da drin spielen, habe ich nichts dagegen. Das ist mal rein egoistisch gedacht.
Ja, den Eigennutz, den kann ich nachvollziehen, zumindest was die Attraktion der dritten Liga angeht. Die Freunde von Magenta Sport würden sich sicherlich auch freuen. Nichtsdestotrotz würde ich mir einfach aus Ostsicht und aus meiner Sympathie für Hansa wünschen, dass sie es irgendwie sich erwürgen, in dieser Liga zu bleiben. Erwürgen ist aber leider auch das Stichwort. Wenn es am Ende des Tages entweder Platz 17 wird oder Platz 16 und vielleicht im Worst Case sogar eine verlorene Rallye, dann kannst du dann aber auch nicht wirklich als Verein sagen, das war eine Riesenüberraschung. Ja, das hat sich nach einem bockstarken Start echt angekündigt. Und es sind auch offenkundig viele sportliche Fehler gemacht worden. Und vielleicht ist dann die Qualität am Ende des Tages nicht da. Vor allen Dingen in der Offensive scheint sie nicht da zu sein. Und eine Sache, die wirklich auch wehtut fürs Saisonfinale, ist, dass zum einen Kai Pröger fehlt, der immer noch mal so ein bisschen Hoffnungsschimmer war. Und Singh, der jetzt am Wochenende das erste Saisontor gemacht hat und so ein bisschen was von kreativen Esprit verspült, fehlt auch, rot gesperrt. Und wenn ich mir angucke, wen auch immer Hansa da vorne aufgeboten hat, es braucht schon ganz, ganz viel Fantasie, wenn man sich überlegt, wer da eigentlich dann die Tore gegen Paderborn schießen soll.
Also ich sehe es auch so, und wenn man sich so ein bisschen mit Magdeburg vergleicht, bei Magdeburg, die waren ja auch durchaus unten mit drin, und bei denen hast du aber immer das Gefühl, dass die von der Spielanlage, die sie irgendwie an den Tag gelegt haben, also sie konnten gegen jede Mannschaft verlieren, konnten aber auch gegen jede Mannschaft gewinnen. Ich glaube, es ist ein sehr großes Auf und Ab, da als Fan mit dabei zu sein, aber langweilig ist es nicht. Und irgendwie auch ganz geil, wenn du so dann am Ende die Liga hältst.
Ja, in Magdeburg gab es jetzt auch eine echt geile Choreo, 50 Jahre Europapokalsieger, gab ja auch die ein oder andere Doku darüber. Könnt ihr gerne mal einen Blick werfen, packen wir euch auch in die Shownotes. Und Magdeburg, letztes Spiel in Düsseldorf, interessiert keinen, Düsseldorf spielt sich warm für die Relegation, aber wir können froh sein, dass wir quasi mit Magdeburg zumindest einen sicheren Ostvertreter haben. Union und Hansa könnten noch dazukommen. Aus der dritten Liga keiner, aber aus der dritten Liga, Robi, da müssten wir auch noch jemanden jetzt endgültig verabschieden.
Ja, der Dino der dritten Liga muss tatsächlich runter. Abstieg nach 12 Jahren für den HFC. Auch der hatte sich angekündigt. Auch der ist keine ganz, ganz große Überraschung. Ich finde, man kann es immer so ein bisschen Parallelen ziehen, da auch zu Hansa. Bitterer kannst du aber auch nicht absteigen, als der HFC es dann im Endeffekt getan hat. In der 92. Minute in Bielefeld nochmal einen Innenpfosten schießen, die übrigens mausetot gewesen wären, wenn der reingegangen wäre. So, und dann durch diese beschissene Spieltagsterminierung, wo man gesagt hat, nö, wir machen den vorletzten Spieltag nicht mehr parallel, steigst du dann irgendwo im Mannschaftsbus auf der A2 ab, weil sich Sandhausen von Mannheim vermöbeln lässt. Also der Abstieg tut schon richtig weh. Und ich habe mich immer wieder erinnert gefühlt, Basti, wann war das, vor der Länderspielpause, wo Halle zu Hause gegen Freiburg 2 spielt und in der 97. Minute dann diesen beschissenen Ausgleich bekommen. Und ich habe gedacht, boah, ich glaube, der wird noch richtig wehtun. Und so kam es ja dann auch.
Habe ich ehrlicherweise gar nicht so gedacht. Ich habe das auch gesehen. Und das war so ein Schweinetor, Kopfball, dann zweiter Pfosten, Aufsetzer habe ich auch noch im Kopf. Da war es rhetoristisch aber noch da. Und du hast immer so das Gefühl, hey, sie gewinnen irgendwie jedes zweite Spiel und das reicht noch. So, am Ende musst du sagen, wäre es mit Sretoristic vermutlich nicht schlechter gelaufen. Also das hat auf jeden Fall irgendwie nachgewirkt. Auch in der Mannschaft gab es ja dann mal die ein oder andere Turbulenz. Das hatte Jonas Niedfeld auch mal in einem Interview gesagt. Jetzt kommt Daniel Meyer als Sportdirektor, aber auch nur bis, glaube ich, 30.8. den Vertrag. Dann haben beide eine Ausstiegsklausel irgendwie. Also die können ihn theoretisch Ende Juli raushauen. Er kann Ende Juli in den Sack hauen, wenn er die Spieler nicht kriegt oder so. Also das wirkt gerade auch sehr, sehr konfus dort in Halle. Und Stefan Reisinger, den die Mannschaft wohl eigentlich schon erstmal nicht mehr wollte, soll jetzt doch Trainer bleiben. Also puh, oder Kevin?
Ich kann tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, zur Situation beim HFC jetzt nicht allzu viel sagen. Ich habe nur die große Befürchtung, dass sie in was Ähnliches geraten wie Zwickau, nämlich oder auf längere Zeit absehbar nicht mehr in die dritte Liga zu kommen.
Der große Vorteil oder der Kontrast zu Zwickau ist zumindest die finanzielle Lage. Ja. Dem Vernehmen nach ist es wohl so, dass sie ja jetzt auch, ist auch ein sehr witziger Sponsor, muss man irgendwie sagen, mit Hallorenkugeln, aber eben auch sehr regional geprägt. Also nein, aber sie haben damit wohl eine Budgetzusage, die ähnlich gewesen wäre wie die in der dritten Liga und das ist natürlich gut. Aber nichtsdestotrotz, und da werden wir ja gleich drüber sprechen, die Regionalliga Nordost ist natürlich ein absolutes Brett. Wir wissen auch, dass dann nächstes Jahr wieder die Zirkusrelegation ansteht. Das heißt, auch nächstes Jahr geht der Regionalligameister nicht direkt hoch. Und bin dabei dir. Also die Situation wird vermutlich noch ein bisschen anders sein in Zwickau, rein was die Existenz angeht, aufgrund der finanziellen Rücklagen. Aber ich glaube auch, dass der Drittliga-Dino es ganz, ganz schwer haben wird, sehr zeitnah wieder zurückzukehren. Vor allen Dingen, wenn du die Konkurrenz in der Liga anguckst.
Ja, immerhin hat der HFC am Dienstagabend im Stadtduell gegen den VfL Halle das Pokalfinale erreicht, im Dachbleche 24 Landespokal. Und wenn wir auf den Wernesgrüner Sachsenpokal schauen, und ihr treuen Niki-Taka-Zuhörer wisst genau, das ist der in Sachsen, dann steht ja in Dresden noch ein großes Spiel an. Man könnte sagen, für Aue wahrscheinlich das Saisonhighlight Sachsen-Pokalfinale. Jetzt könnte es aber ja gar nicht so wirklich um den DFB-Pokal gehen, weil hoffentlich Dynamo Vierter wird, könnte auch noch Aue Vierter werden. Kevin, nimm uns mal mit, ist das Spiel irgendwie, wenn es um DFB-Pokal geht, klar, dann geht es da um Hauen und Stechen, aber wenn jetzt einer von den Vierter wird, wird das dann ein Freundschaftsspiel?
Auf gar keinen Fall. Also du wirst gegen Aue kein Freundschaftsspiel erleben. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben lange keinen Titel mehr geholt und wenn es halt das scheiß Sachsen-Pokal ist, dann nehmen wir den halt mit. Also ich hoffe, die Mannschaft greift, dass das ganze Stadion brennen wird. Also wenn Aue da einen Titel im Stadion holt, also das wäre fatal.
Ja, wir haben ja eben dazu gesprochen, wie empathisch sind Profifußballmannschaften auch so für Fanszenen und so. Aber in dem Fall sehe ich es ganz genauso wie du. Ich glaube, da sollte jeder wissen, dass die Stunde geschlagen hat. Ich bin sehr gespannt auf dieses Sachsen-Pokalfinale. Normalerweise würde ich sagen, so ein netter Kick, Tag der Amateure ist auch immer super anzusehen und so. Da ist dann alles so ein bisschen rum und dann guckst du nochmal. Aber das Ding hat dann in vielerlei Hinsicht nochmal total Brisanz. Und da bin ich sehr gespannt. Und tendenziell wird es für Erzgebirge Aue auch nochmal einen Ticken wichtiger als für Dynamo, weil ich hoffe, dass Dynamo irgendwie vielleicht sich doch am Ende der Saison dann nochmal auf Platz 4 einfährt, wobei ich da auch nicht mehr so optimistisch bin, wie ich mal war. Anyway, ja, und für Aue dann so nach so einer, wie soll man sagen, so eine Übergangssaison. Ich glaube, wo jeder zufrieden sein kann in einem gewissen Sinne, weil sie sagen, hey, gerade im Vergleich zum Vorjahr und man muss auch dritte Liga anerkennen. Aber bin ich wieder bei deinem Thema, Kevin? Es wäre ja auch für Aue eigentlich ein leichtes gewesen, da oben nochmal ranzurücken. Vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, dass sie bei den Heimmannschaften im Top-Level sind.
Ja, aber ich will jetzt nicht lügen. Wo standen die in der Halbserie? Also die haben ja erstmal sich sehr konsolidieren müssen, glaube ich, im Laufe der Saison. Wie du es gerade gesagt hast, das ist eine Art Übergangssaison. Die sind, glaube ich, froh, dass sie so relativ sicher eingefahren sind. Also ich glaube, die sind selber überrascht. Wir können ja plötzlich noch was mitnehmen. Die konnten ja bis vor irgendwie 2-3 Spieltagen, haben sie auch überlegt, sag mal, wir können ja theoretisch noch aufsteigen. So, also keiner wollte und am Ende war Aue dann doch nicht allzu weit weg. Ich glaube, das war jetzt ein positiver Betriebsunfall, dass es noch so da oben nochmal so ranging. Die sind, glaube ich, froh, dass sie da so eine relativ konsolidierte Saison gespielt haben.
Ja, glaube ich auch. Aue war im Winter Elfter mit 13 Punkten weniger als Dynamo. Aber ja, wie wir wissen, hatten fast alle weniger Punkte als Dynamo. Damit Haken dran und Blick in die, wir nennen sie immer Champions League des Ostens. Und wir folgen natürlich auch dir auf Instagram und haben gesehen, du warst Teil des 33. Spieltags in der Regionalliga Nordost. Wie war's? Wie kam's?
Ja, ich war mit meinem lieben Freund und Kollegen Gregor Rühl, der auch so einen Fußball-Podcast macht mit Tommy Schmidt, der geht sehr gerne zu Viertligaspielen und ich auch. Das trifft sich gut. Und da trifft sich noch besser, dass wir beide gerne Bier trinken. Und dann haben wir uns beide da getroffen und saßen in der prallen Sonne. Ich habe mir ordentlich den Schädel verbrannt und haben aber ein geiles Spiel gesehen. Aber ein Spiel, was mich sehr überrascht hat. Denn Glienicke hat aber sowas von krass den Aufstiegsaspiranten Greifswald abgewaschen. Also das war extrem. Man hat parallel natürlich immer nach Cottbus geguckt, weil die ja sehr nah beieinander sind. Und da lief es auch überhaupt gar nicht gut. Nur hat Cottbus sich gerade noch so ein bisschen gefangen. Und also Greifswald hatte kurz den Moment, dass sie nochmal rankommen konnten. Aber an dem Tag war, glaube ich, Alt-Glienicke nicht zu schlagen. Und das hat mich sehr überrascht.
Hat dich mehr Alt-Glienicke überrascht oder mehr Greifswald?
Also Alt-Glienicke sehr gut vor dem Tor und haben wirklich sehr geil nach vorne gespielt mit schönen Pässen und so. Hatten dann rechts außen, ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber der hat mir sehr gut gefallen. Aber Greifswald, also was machen die da oben, wenn die so spielen? Also das sage ich jetzt mal wirklich sehr polemisch, weil ich wenig von denen gesehen habe. Ich habe natürlich auch das Spiel gegen Cottbus gesehen, als sie noch zu Hause da gespielt haben und die, glaube ich, unentschieden gespielt haben. Da waren sie richtig stark, aber also so ein Spiel am vorletzten Spieltag so herzuschenken, krass.
Ja, und Fuchs hat es auch so ein bisschen erklärt, dass das wirklich Kopfsache war, also dass er so seine Mannschaft auch noch nicht erlebt hatte. Aber ich sage auch, als Klinike mit diesen Spielern, die sie haben, natürlich auch so eine Charaktertruppe ist, wenn die mal Bock haben, wenn die irgendjemand was versauen können, dann können die wahrscheinlich auch jeden schlagen. Und es war ja gefühlt so ein Tag, wo man hätte noch lange spielen können, Klinike hätte immer gewonnen. Ich habe parallel Energie Cottbus geschaut und mir auch die Augen gerieben und muss da nochmal, Robi, wir waren hier schon immer treue Fans und Anhänger des FSV Luckenwalde, aber der Luckenwalder Plan hat Energie mal schön in die Falle gelockt. Luckenwalde hat wirklich auch ohne Flath, ohne Golnack etc., ohne viele Abwehrspieler, ja, hochverdient 3-0 geführt in Cottbus. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast?
Kevin oder ich?
Du. Ich habe es nicht gesehen.
Ja, Kevin hat sich ja die Lampe angemacht vor hervorragender Kulisse. Weißt du noch, wie viele Zuschauer da waren im Jahn-Sportpark?
Viel war es nicht, aber es waren ein paar BFCler da und so. Die Haupttribüne, die Mielke-Tribüne war Drittel gefüllt vielleicht, wenn überhaupt.
349.
Ja, das wird jetzt am Wochenende ganz anders sein, aber dazu gleich mehr. Zu deiner Frage, Basti, was habe ich gedacht? Ich habe gedacht, was ist da eigentlich los schon wieder? Absolute Aufstiegsflatter offensichtlich in der Regionalliga Nordost. Das eine Spiel hat Kevin eben beschrieben, das andere du, Luckenwalde wirklich 3-0 vorne und ja auch nicht mal unverdient. Und du fragst dich, wie kann sowas sein? 19.300 Fans und für Luckenwalde geht's um gar nichts. Da sind wir mal wieder bei diesem Thema. Ne? Letzter Spieltag und da spielt sie gegen eine Truppe, für die es um nichts mehr geht, hat überhaupt gar nichts zu sagen. Aber dann musste er sagen, auch wieder Cottbuser Mentalität. Liest du auf dem Ticker das 1-3, das 2-3. So, und dann haben wir schon gesagt, okay, jetzt wird's wieder wie gegen Lok. Die ziehen das hier noch. So sollte es dann am Ende nicht kommen. 3-3 am Ende. Also wenn die vorher gesagt hätten, wir spielen unentschieden gegen Luckenwalde, hätten sie wahrscheinlich in Cottbus irgendwie einen Vogel gezeigt, vorsichtig formuliert. Aber am Ende waren sie sicherlich damit zufrieden und sind jetzt natürlich grundsätzlich nach wie vor auf Pole Position. Haben jetzt exakt 3 Punkte Vorsprung, aber sie haben das schlechtere Torverhältnis gegenüber Greifswald. Das heißt, wir haben am letzten Spieltag echt noch diesen Showdown, wo du sagst, Cottbus spielt bei Hertha 2. Zweite Mannschaft, auch eigentlich immer unangenehm. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern am letzten Spieltag Hertha da noch irgendwelche Lizenzspieler einsetzen wird. Aber das kann auch mal bunt sein. Kevin, jetzt mit deinem Eindruck vom Greifswalder FC, kannst du dir vorstellen, dass die Cottbus noch gefährden?
Also wenn ich jetzt gerade so gehört habe, dass Alt-Glienicke da auch, dass sie auch die Qualität hat, um so eine Mannschaft, das hat man auch gesehen, die waren sehr gut, die haben einen sehr guten Ball gespielt. Kann das natürlich mal ein Ausrutscher gewesen sein, vielleicht auch ein bisschen einfach Druck und Kopfsache und dann in dem Moment irgendwie mal komplett gechoked, würde ich jetzt mal sagen, wie man das so auf Zockerdeutsch sagt. Ja, aber jetzt, ich glaube, dass Greifswald jetzt den Sieg holen wird. Was natürlich, also Cottbus braucht einen Punkt und dann sind sie durch. Also gefühlt ist es für mich eine Energie-Cottbus-Saison, die das aber gar nicht so souverän gemacht haben, wie man dann irgendwie mal so eine Zeit lang erwartet hatte. Ja, also es würde mich überraschen, wenn Greifswald das Ding noch zieht. Und es wäre natürlich eine krasse Leistung dieser Mannschaft, muss man wirklich sagen, die sicherlich gut bestückt sind, aber die keiner so richtig ganz weit oben auf dem Zettel hatte. Oder belehrt mich eines Besseren, aber...
Wir hatten Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt auf der Uhr, wenn es genau wissen.
Ja, uns brauchst du nicht fragen. Ja. Ja, ich bin bei dir. Greifswald wird sein Heimspiel gegen Meuselwitz gewinnen und dann fällt die Entscheidung im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Und ich glaube, Robi, du hast das mit den Lizenzspielern angesprochen. Die Profis von Hertha spielen auch am Sonntag. Dazu hast du, glaube ich, noch das zweite Halbfinale der A-Jugenddeutschen Meisterschaft. Das heißt, die Topspieler, die jetzt hin und wieder auch schon in der Regionalliga gespielt haben, sind dort im Einsatz. Also der Kader wird überschaubar sein und dann wird es Energie mit vermutlich 5.000 bis 10.000 Fans auch, könnte ich mir vorstellen, wird es dort packen. Ich glaube, dass dieser eine Punkt, den sie dann oder den das Stadion dann, so muss man sagen, am Sonntag noch geholt hat, dass der vielleicht wichtig sein kann, weil Hertha ist auch immer mit ihren Zockern zuzutrauen, irgendwie was zu machen oder mal einen Ausgleich zu machen, aber Hertha wird das Spiel nicht gewinnen und deswegen wird NRW Cottbus dann schon auch aufsteigen am Sonntag.
Aber was ich sagen kann, ist so ein Aufstieg
2002,
so ein Aufstieg im Friedrich-Thunsich-Jahn-Sportpark gegen die zweite von Hertha, kann man mitnehmen.
Auch da war ich und kann dir sagen, exakt so, das kann man mal machen, aber auch das war ein furchtbares Gewürge und ich erwarte ehrlicherweise auch ein furchtbares Gewürge und ich möchte nicht wissen, wie, da sind wir wieder bei dem Thema Flatter und da sind wir wieder bei dem Thema, es ist komplett Latte, was der Kader eigentlich für ein Vermögen hat, wenn Hertha 2 dort aus irgendeinem Grund in Führung geht und Cottbus hat ordentlich Gegentore gefressen in letzter Zeit, dann glaube ich, geht dann vielleicht schon nochmal die Flatter los. Und um das Thema auch nochmal ganz kurz abzurunden, interessant sind auch ein bisschen die Personalien. Beim GFC wird mit Benjamina, auch übrigens ein Ex-Dynamo, und gut, der hat auch schon überall gespielt, aber mit Benjamina der Unterschiedsspieler im Sturm fehlen, gelb gesperrt, auch für eine sehr aberwitzige Aktion. Thiele bei Energie und dann gibt's ja noch die besondere Personalie Klaus-Dieter Wollitz, der überraschenderweise seine vierte gelbe Karte kassiert hat fürs frenetische Jubel nach dem 3-3 und die Welt nicht mehr verstanden hat danach. Energie Cottbus hat offiziell Einspruch eingelegt. Kevin, in welchem Lager bist du? Bist du in dem Lager zu sagen, lass dem Mann doch seine Emotionen nach einem 3-3 oder wer drei gelbe Karten hat und dann losrennt wie sonst was, der muss auch damit rechnen?
Also zu Peter Wollitz habe ich wirklich schon, über diesen Mensch habe ich schon sehr viel nachgedacht. Manchmal wünsche ich mir auch so einen Trainer zu haben, der irgendwie die, also ich glaube, der schafft es wirklich ganz gut, die Mannschaft mitzunehmen und so. Manchmal finde ich es wirklich ein schlimmes Rumgehampel. Ich habe die Situation nicht gesehen. Keine Ahnung, es wird irgendeine Klaus-Dieter-Wollitz-Situation gewesen sein. Ja, den wirst du nicht mehr ändern, glaube ich. Das hat er auch, glaube ich, ein bisschen begriffen, dass es auch, so, er macht es sich ein bisschen zur Marke. Völlig okay, wenn sie am Ende aufsteigen, alles scheißegal.
Also die Szene war so, dass er lossprintet aufs Feld, wo ich sage, okay, hey, das kann man machen, das ist auch... Mhm. Ist auch völlig, völlig in Ordnung, aber er dreht dann halt so eine kleine Runde, läuft fast durch die Coachingzone, glaube ich, von Luckenwalde und brüllt halt Richtung Linienrichter. Da gibt es ein ganz, ganz witziges Foto. Und spätestens, als ich das Foto gesehen habe, so dachte ich mir, okay, hey, ihr könnt Einspruch einlegen, aber das wird leider nichts bringen. Und gab auch schon eine witzige Meinung, die gesagt hat, ach du, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Die Spieler werden auch so fokussiert genug sein und dann hat Tobi Röder mal vielleicht ein bisschen mehr Ruhe da draußen und ja, am Ende wird das, glaube ich, nicht entscheidend sein.
Der soll doch eher als Trainer installiert werden, oder wie habe ich das mitbekommen? Von daher...
Dann ist auf jeden Fall meine richtige Feuerprobe am letzten Spiel, da wo es um alles geht. Ja, aber ja. Halten wir fest, wir werden Freitag vielleicht erfahren, ob Peele Wollitz gesperrt bleibt oder seinen Einspruch Erfolg haben wird und wir werden dann am Samstag und am Sonntag die eine oder andere Entscheidung haben im Fußball Osten. Das, also legt euch mal die Herztabletten raus. Also ich glaube, das wird wieder echt ein Saisonfinale, was mir jetzt schon körperlich wehtut. Das einzig Gute ist, dass als Dynamo Dresden-Fan kann man, wir haben es einfach schon verkackt. Das kann man jetzt mögen oder nicht, aber zumindest dem Saisonfinale kann man dann etwas entspannter gegenüberblicken. Kevin, und damit haben wir es auch fast geschafft. Du hast schon gesagt, Europameisterschaft wirst du auch irgendwie eine kleine Rolle haben, medienseitig. Ansonsten, wie hast du vor, die EM zu verfolgen? Also wie guckt Kevin Albrecht EM? Irgendwas im Stadion oder Public Viewing hier am Kunstrasen und unter den Linden? Oder?
Um Gottes Willen, nee, wenn dann, ich glaube, das ist auch wieder im Astra, im Elf-Freunde-EM-Quartier, ja, kann ich empfehlen. Ist das beste Fußballgucken in Berlin. Wenn man überlegt, wohin zu gehen, da hingehen. Dann, wenn es passt, noch mit Freunden, aber ansonsten werde ich das ganz viel in dunklen Räumen gucken und danach überlegen, was ich daraus für irgendeine Sendung mache. Ja, genau. Also wir sind quasi bei Magenta und sitzen da rum und gucken alles zusammen, glaube ich.
Ja, Magenta hat ordentlich aufgefahren. Also jetzt haben sie auch noch offensichtlich Kevin Albrecht verpflichtet. Ja, also aber selbst unabhängig von dir wurde ja heute auch kommuniziert, wie man da so an Reportern, Moderatoren, ExpertInnen hat. Das ist schon ist schon stark.
Und das von meinen Internetgebühren.
Dich als Medienmensch müssen wir jetzt aber doch noch kurz fragen, weil wir nehmen jetzt am Dienstag auf, dass die Folge kommt am Freitag raus, dann wird ja der Kader auch kommuniziert worden sein. Was ist denn dein Take zu der Kader-Nominierungsvariante?
Ich war überrascht, dass nicht noch Wladimir Putin sich gemeldet hat und einen Spieler verkündet hat. Also da haben sie wirklich jeden an Land gezogen. Und ich weiß auch, wer noch so angefragt war. Ich muss ja Ihnen sagen, noch nie war eine Kader-Nominierung so kreativ und so. Und es gab heute auch schon Stimmen, ja, das ist dann so wie ein Fall zurück in die Zeit von Bierhoff, dass alles irgendwie marketingtechnisch ausgestattet wird. Ja, aber das war halt mehr als ein Hashtag zusammen und als die Mannschaft auf den Bus schreiben, sondern das war eine kreative Sache. Ich muss sagen, es hat mich heute sehr gut unterhalten und war, glaube ich, für manche Spieler auch richtig cool.
Genau. Also, warum nicht? Genau, und während Kevin und ich, glaube ich, auch so ein bisschen darüber urteilen können, wie die Art und Weise der Nominierung war, haben wir ja auch sportliche Kompetenz hier in der Runde. Basti, ich habe eigentlich nur zwei Fragen. Koch statt Hummels? Fragezeichen.
Bin ich komplett dagegen, weil Mats Hummels aus meiner Sicht auf ein absolutes EM-Niveau gegrätscht hat. Zuletzt hat großen Anteil daran, dass Dortmund ins Champions-League-Finale kommt. Es ist natürlich aber, darauf müssen wir achten, Julian Nagelsmann hat gesagt, er will bestimmte Spieler für gewisse Rollen haben. Und vielleicht will er auch lieber den Sohn von Harry Koch dabei haben, weil der natürlich dann eine andere Rolle in der Mannschaft einnimmt als so eine große Weltmeisterpersönlichkeit wie Mats Hummels. Aber rein sportlich, finde ich, hat es Mats Hummels einfach verdient, bei dieser Heim-EM dabei zu sein.
Da hast du, glaube ich, ganz, ganz viel Zustimmung, auch meine. Aber so wie es Stand Dienstagabend aussieht, wird es wohl nicht so kommen. Das ist ehrlicherweise für mich die bislang größte Überraschung im Kader. Vielleicht noch eine zweite, die sich allerdings aber auch angedeutet hat. Leon Goretzka wird es wohl nicht in den Kader schaffen, aber Alex Pavlovic. Kevin, dein Take dazu?
Ja, Goretzka, man muss leider sagen, ich bin eigentlich großer Fan von ihm. Ich würde ihm wirklich gönnen, ich habe auch erwartet, dass er eine größere Rolle in der Nationalmannschaft der letzten Jahre spielt. Es sind einfach aktuell Leute besser. Robert Andrich, wer hätte ihm das zugetraut? Niemand, wahrscheinlich er selbst noch nicht mal. Aber der ist einfach aktuell der bessere und ich glaube, besser in die Mannschaft passendere Fußballer als Leon Goretzka.
Ja, und Robert Andrich hat sich ja durch seine Leistung bei Dynamo Dresden schon ganz klar frühzeitig angedeutet, dass er mal der Stammnationalspieler auf der 6 werden wird.
Alte Regel, Leute, die von Dynamo Dresden weggehen, werden entweder gut und selbst wenn sie mal so okay sind, dann sollen sie sich ja trotzdem auf gar keinen Fall zurückholen.
Unbedingt. So, und bevor wir jetzt endgültig auseinandergehen, dieses Crunch-Time-Wochenende, Basti, hauen wir Kevin hinten raus noch ein paar Fragen um die Ohren.
Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist.
Wir laden dich ein in unser Fragenfeuer. Du hast handgestoppte 1,3 Sekunden Zeit, dir eine Antwort zu überlegen und haben folgende Fragen für dich. Wer war der beste Nachwendespieler von Dynamo Dresden?
Gott. Ignaz Gresic. Oh,
geil. Skandal. Ach nee, Skandal war der andere, aber der hat sich mal über den Platz beschwert, was großartig war.
Ich hab nicht Mike Wagefeld gesagt, ich Vollidiot. Na egal, komm. Egal. Ich bleib bei Ignaz.
Kevin, wer war dein legendärster Interviewpartner?
Mike Wagefeld war der erste, bei dem ich richtig mir den Knie geschlagert habe, weil ich so aufgeregt war, weil für mich der absolute Held.
Die beste Bratwurst im Fußball-Osten gibt es wo?
Jena.
Dann hast du aber noch keinen Langosch in Jena gegessen. Aber das nur am Rande. Wer wird eigentlich Bayern-Trainer?
Irgendjemand ist mir scheißegal. Flick soll es machen. Wirklich. Aber Flick.
Wer gewinnt die Champions League?
Borussia Dortmund, weil ich so sehr darauf hoffe.
Ja, plus eins. Zombie Nation oder Major Tom?
Major Tom. Liebe Grüße an Tommy und Gregor.
Wer wird die größte Überraschung der Europameisterschaft?
Deutschland.
Jawohl. Das kann vieles bedeuten.
Ja, das stimmt. Ja, sucht euch raus, in welche Richtung.
Vielen, vielen Dank, Kevin. War sehr launisch. Danke, dass du mit uns auch den zweiten Part über die ganzen Vereine, dass du den durchgezogen hast. Hat extrem viel Bock gemacht. Robi hat das Fußballwochenende angekündigt. Da stürzen wir uns jetzt rein mit euch. Freuen uns dann, dass wir uns, Robi, so haben wir es gesagt, ne, auch nächste Woche dann direkt wiederhören. Dann vor der Relegation von Hansa und Union. Ne?
Haben wir uns ja jetzt hier so drauf verständigt. Da führt ja jetzt kein Weg mehr dran vorbei.
Stark.
Gut. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank euch. Danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Alles Gute. Wir hören dich. Sportfrei.
Sportfrei.
Niki Taka, der Podcast im Fußball-Osten mit Robert Hofmann und Sebastian König.